Hallo, das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode ist die Dunkelziffer von Corona berechnen. Wie viele Menschen sind eigentlich wirklich infiziert? Hängt das mit dem Alter der Menschen zusammen und wie mobil sie sind? Wie unterscheidet sich die Corona-Dunkelziffer über Länder hinweg? Und wann kommt eigentlich die dritte Welle? Diese Fragen bespreche ich mit Dr. Sascha Feeth und Dr. Jochen Fiedler. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern. Dort simulieren sie eigentlich das Verhalten von Kraft- und Nutzfahrzeugen auf dem weltweiten Straßennetz für die Fahrzeugentwicklung. Sie betreiben den Blog Streuspanne, um Missverständnisse in der Statistik aufzuklären. Das Interview haben wir eine Woche vor seiner Veröffentlichung aufgenommen. Sascha und Jochen, herzlich willkommen in der Datenaffäre.
Ja, vielen Hallo. Dank für die Einladung.
Wir werden jetzt gleich ein bisschen über Corona sprechen. Und wie kommt ihr denn als Mitarbeiter am Fraunhofer, die sich eigentlich mit Straßennetz und Fahrzeugen beschäftigen, darauf jetzt, euch mit den Corona-Zahlen zu beschäftigen?
Ja, ganz richtig. Das ist zunächst mal so eine kleine Diskrepanz in der Thematik. Also zum einen ist es der Statistik immer relativ egal, um was es denn da eigentlich geht. Das sind jetzt bei uns typischerweise die Fahrzeuge. Aber auch da war es jetzt so, dass das Thema sehr gut gepasst hat. Denn wenn man so ein neues Bauteil auf den Markt bringt, dann kann es vorkommen, dass kurz nach Marktstart auffällig viele Fahrzeuge mit einem Defekt zurück in die Werkstatt kommen. Und dann will man einfach wissen, ist das jetzt eine zufällige Häufung oder hat man da ein systematisches Problem? Und dann hat man ein Missing Data Problem zunächst mal. Denn ich habe ja nur die Informationen von den Fahrzeugen, die mit Defekt zurückgekommen sind. Und die Fahrzeuge, die draußen noch rumfahren, von denen weiß ich überhaupt nicht, ob die den Defekt noch kriegen werden und einfach nur noch nicht genug Kilometer auf dem Tacho haben. Also ich weiß nicht, was mit denen passiert. Und deswegen müssen wir uns da mit unvollständigen Datensätzen rumschlagen. Und bei Corona war das so ähnlich. Und diese Parallele haben wir gesehen und haben gesagt, Mensch, da müssten wir doch eigentlich jetzt in der Lage sein, diejenigen Methoden, die wir eigentlich auf die unvollständigen Daten bei den Fahrzeugen anwenden, die auf die Dunkelziffer der Corona-Infektionen anzuwenden.
Und ihr habt damit im März letzten Jahres, im März 2020, begonnen. Was war da so die Problematik und hat sich das jetzt vielleicht verändert und verbessert? Weil wir reden ja offiziell in den Medien immer wieder darüber, wir testen jetzt mehr und jetzt müssten wir eigentlich mehr wissen. Stimmt das denn so?
Ja, also die Problematik am Anfang war ganz stark, dass man viele unterschiedliche Verläufe so in der ersten Welle gesehen hat. Also wir hatten die Entwicklung in Italien direkt vor der Haustür und haben da gesehen, dass die Zahlen ziemlich explodiert sind. Also da ging es dann plötzlich relativ rasant mit den Todeszahlen hoch und auch mit den Meldezahlen hoch. Und dann war dann auch immer die Rede davon, dass Deutschland ja jetzt eigentlich nur 7 oder 8 Tage hinter Italien sei, weil es von den Zahlen in einem kurzen Zeitraum ganz gut gepasst hat. Und da haben wir uns dann überlegt, ob das jetzt eigentlich wirklich der Fall ist. Also kann man das jetzt wirklich aus diesen Zahlen so schließen? Und dann haben wir ein bisschen genauer drauf geguckt und haben dann gesehen, okay, da gibt es starke Diskrepanzen zwischen den beiden Ländern. Also wir haben dann gesehen, okay, in Italien sieht die, wenn wir einfach mal auf die Alterspopulation gucken, sah das dann ganz anders aus als in Deutschland. Und da sind wir dann irgendwie auf die Idee gekommen, okay, das könnte also ein Problem damit sein, dass die systematische Erfassung der Fälle gerade am Anfang einer Pandemie teilweise sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wann man die Pandemie oder die Epidemie in seinem Land irgendwo bemerkt. Und also das war am Anfang noch ein großes, also ein deutlich größeres Problem als jetzt, dass die Teststrukturen da noch nicht so gut waren, wie sie jetzt in dem Fall sind. Und dass man da sozusagen aus den Zahlen, aus den reinen Meldezahlen weniger herauslesen konnte, als man das jetzt kann.
Also ihr verschiebt praktisch die Grenze zwischen dem, was ihr seht an Meldezahlen, zu dem, was ihr abschätzen müsst, oder? Was ihr nicht seht.
Genau. Also diese Dunkelziffer, die ist einfach eine ganz, ganz wichtige Größe. Wir haben ganz viel, vor allem im ersten halben Jahr der Pandemie, über diese R-Werte diskutiert. Ja? Also ein Infizierter steckt wie viel andere an. Und wenn man den richtig ausrechnen will und wenn man da anfangen will, über die Nachkommastellen zu diskutieren. Also sind wir jetzt mit 0,95 niedrig genug? Jawohl, aber mit 1,05, oh, das wäre ja wieder zu viel. Und man dann aber davon ausgeht, dass man ja vielleicht nur die Hälfte oder ein Viertel aller Infektionen gesehen hat, dann schätzt man das dramatisch falsch ein. Und Jochen hat es ja formuliert, am Anfang haben wir uns hauptsächlich dafür interessiert, die Sterblichkeitsunterschiede zu erklären. Also warum ist in Italien die beobachtete Sterblichkeit so viel höher? Und da ist jetzt eben das Stichwort beobachtete Sterblichkeit ganz wichtig, weil man natürlich die Todeszahlen durch die gemeldeten Infektionszahlen dividiert hat. Und wenn diese Meldung falsch oder wenn die gemeldeten Infektionszahlen unvollständig sind, dann kann man für die Sterblichkeit jeden Wert hinschreiben und kann dann entweder ganz furchtbar erschrecken oder sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, bei uns passiert ja nichts, bei uns stirbt ja keiner, eben weil man die Dunkelziffer nicht berücksichtigt hat.
Das Problem ist halt eben auch, wenn die Dynamik sich sehr stark ändert. Das heißt, wenn man jetzt eben ein anderes Testszenario aufsetzt oder wenn man eben eine Testinfrastruktur im Hintergrund aufbaut, das war am Anfang eben sehr stark der Fall, dass man dann die Testzahlen hochgepusht hatte. Und das hat dann eben auch zu starken Änderungen eben in dieser beobachtenden Dynamik der Welle eben verursacht. Und das irgendwie sinnvoll abschätzen zu können, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn man das jetzt mit berücksichtigen will? Das heißt, was kann man da für Schlüsse draus ziehen? Also da war das schon relativ relevant, das irgendwie sinnvoll einschätzen zu können.
Und wie macht ihr das jetzt? Wie schätzt ihr sinnvoll die Dunkelziffer?
Ja, also die Dunkelziffer, wir gucken da tatsächlich auf die Altersstrukturen. Also wir machen eigentlich eine sehr simple Methode. Wir nehmen da kein großes oder irgendein fancy Modell mit sehr, sehr vielen Parametern, sondern wir versuchen das wirklich sehr mit sehr einfachen statistischen Mitteln abzuschätzen. Und wir haben uns ein bisschen von den Beobachtungen inspirieren lassen, die wir in Italien und Deutschland hatten. Also in Italien hatten wir am Anfang gesehen, dass überproportional viele ältere Menschen gemeldet wurden. Also in den Meldezahlen waren dann sehr, sehr viele 80- und 90-Jährige. Also anteilsmäßig war die Gruppe der 90-Jährigen die am stärksten vertretene Gruppe in den Meldezahlen. Und es kommt einem schon irgendwie ein bisschen verdächtig vor, weil man jetzt eigentlich nicht davon ausgehen würde, dass gerade diese Altersgruppe, von der man ausgeht, dass sie eben relativ wenig Kontakte hat, dass sie jetzt eben nicht tausendmal draußen rumspringt, die keinen Job hat, die nicht zur Schule geht, die eben sehr stark auf einen kleinen regionalen Kreis begrenzt ist in ihrer Bewegung, dass diese Personen jetzt auf einmal die Dynamik der Pandemie vorantreiben, wie man das aus den CR-Zahlen lesen würde. Und dann haben wir uns gedacht, die sind da deutlich zu stark überrepräsentiert. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn die schon so stark überrepräsentiert sind, also wenn da ein gewisser Anteil von diesen Leuten da schon so stark vertreten ist, also wenn jetzt die Zahlen waren, glaube ich, dann irgendwie so 1% teilweise für die 90-Jährigen, die dann irgendwann gemeldet waren, also 1% der 90-jährigen Bevölkerung war dann in Italien teilweise schon positiv auf Corona getestet. Und dann hatten wir uns überlegt, wenn da schon 1% ist, dann muss es ja in der restlichen Bevölkerung eben, also ansatzweise so stark sein. Und das war teilweise dramatisch drunter. Also gerade für Kinder. Kinder fallen in diesen ganzen Statistiken sehr, sehr schwach auf. Und dann haben wir uns überlegt, woran das liegen kann. Und da gibt es halt eine relativ plausible Erklärung, weil man sagt, wer fällt dann eigentlich in der Pandemie am Anfang sehr stark auf? Und das sind die Menschen, die einen schweren Verlauf haben. Das heißt, die nicht jetzt mit einem kleinen Schnupfen hinkommen, sondern die Leute, die wirklich Lungenversagen haben. Und wenn das gehäuft auftritt, dann sieht man das irgendwann. Und da sieht man eben sehr stark bei den älteren Menschen und nicht so sehr bei denen, die eher mildere Symptomatiken haben. Und dementsprechend fallen die auch viel stärker auf. Und gerade bei Corona sehen wir jetzt eben so eine unglaublich starke Abhängigkeit vom Alter, wie der Verlauf dann eben sein wird. Das heißt, ältere Menschen sind in den Mortalitätsstatistiken sehr, sehr stark überrepräsentiert. Und das haben wir uns jetzt irgendwie zunutze gemacht und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal die beobachteten Zahlen für die Älteren als Benchmark für alle anderen Altersgruppen. Und dann kamen dann schon bessere Schätzungen aus und dann war das ein bisschen angepasster. Dann waren auch die Zahlen zwischen Deutschland und Italien waren deutlich näher beieinander, weil wir auch gesehen haben, dass die Mortalitätszahlen, weil wir auch gesehen haben, dass in Deutschland diese Altersdiskrepanz nicht so groß war. Also war auch eine gewisse da, aber bei weitem nicht so groß wie in Italien. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was gibt es denn noch für Faktoren, die eben jetzt die Ausbreitung der Pandemie bestimmen können oder irgendwie kicken können? Und dann haben wir uns überlegt, da gibt es Untersuchungen, gerade in der Epidemiologie, zu zur Ausbreitung von Atemwegserkrankungen, also im Kontext von Grippe sehr stark. Und die haben dann eben Untersuchungen darüber gemacht, wie viele Kontakte haben denn jetzt Altersgruppen zwischeneinander. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das ist ja eigentlich die entscheidende Größe. Das heißt, wir wollen ja wissen, wie viele Kontakte haben diese Leute, und haben dann eben diese Kontaktzahlen, die da empirisch ermittelt wurden, einfach mal genommen und in Verhältnis gesetzt. Also Verhältnis bedeutet, dass eben zum Beispiel ein 80-Jähriger hat jetzt nur 70% der Kontakte von einem Kind beispielsweise. Und wir haben dann eben diese relativen Kontaktzahlen da noch mit hineingepackt als Gewichtungsfaktoren und haben das dann nochmal ausgerechnet. Und dann kamen dann auch Zahlen raus, also von den Bevölkerungsanteilen, wie man es eher erwarten würde. Also wenn wir das dann hochgerechnet haben, dann war dann besonders stark in den sozusagen in den geschätzten geschätzten Infektionszahlen, nicht Meldezahlen, waren dann sehr stark die Altersgruppe, also die mittleren Altersgruppen vertreten, so alles so zwischen 15 und 60, kann man sagen. Und das sind eigentlich auch die Altersgruppen, wo man den größten Anteil erwarten würde, weil die gehen zur Schule, die gehen arbeiten, die gehen regelmäßig einkaufen, die sind sehr mobil, die unternehmen viel in ihrer Freizeit. Also das sind ja eigentlich sozusagen die Menschen, die letztendlich die Pandemie oder diese Erkrankung eben vorantreiben.
Aber die sind dann krank und sterben nicht.
Genau. Also das war dann sozusagen die Idee, was in Italien letzten Endes passiert sein könnte, ist, dass die ihre Ausbreitung etwa so einen Monat bis zwei Monate zu spät beobachtet haben. Das heißt, da hat sich dann irgendwann ein Cluster entwickelt und hat sich dann am Anfang eben sehr stark in den Alterskohorten, in den jüngeren Alterskohorten verbreitet, gerade bei Studenten, bei jüngeren Arbeitnehmern. Und da hat sich das dann immer weiter verbreitet und das dauert dann eine gewisse Zeit, bis das dann erst sich sozusagen in die älteren Gruppen hineinträgt, also bis das dann wirklich bei den 80-, 90-Jährigen ankommt, weil das ja immer dann über so mehrere Stationen geht und gerade so die jüngeren Kohorten haben jetzt nicht, also die haben schon Kontakte zu ihren Großeltern, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Also die gehen jetzt nicht täglich ihre Oma knuddeln, sozusagen. Und das dauert dann eben eine gewisse Weile, bis dann eben diese Infektion tatsächlich so in diesen kontaktarmen Gruppen ankommt. Und wenn man da so ein, zwei Monate erstmal die Pandemie in diesen kontaktstarken Altersgruppen ungehemmt sich verbreiten lässt, dann hat man da wirklich wahnsinnig viele Infektionen, aber die nicht so wirklich auffallen, vor allem wenn man halt nicht testet. Dann merkt man halt, okay, es ist ja Grippesaison, das heißt, kommen viele Leute mit Atemwegsbeschwerden, kommen dann an, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, wir testen jetzt jeden auf Corona, sondern man sagt halt, ja gut, könnte jetzt noch irgendwie eine Grippe sein oder eine Erkältung und vielleicht auch mal jemand mit der Lungenentzündung, aber wenn das jetzt nicht massiv gehäuft auftaucht, und man nicht systematisch drauf testet, dann fällt das auch nicht auf in dem Fall. Und deswegen hat man das dann erst bemerkt, als die Älteren gehäuft in diese Gruppe hineinkamen. Also das heißt, in die Krankenhäuser hineinkamen und dann eben sehr krank waren. Und da hat man es dann tatsächlich erst gemerkt.
Ich will einen kleinen Nachtrag zu dem allerersten Satz, Jochen, den du gemacht hast, bringen. Du hast gesagt, wir haben ein sehr, sehr einfaches Modell. Das ist genau die Stärke des Modells. Denn als das Ganze losging und man sich gefragt hat, ja, wie viele Leute könnten denn insgesamt infiziert sein und wie viele müssten wir denn jetzt eigentlich testen, dann ging es am Anfang darum, oh, wir bräuchten jetzt mal Antikörperstudien. Das heißt, wir müssten jetzt mal eine ganze Stadt, ein ganzes Dorf oder was auch immer testen und mal da gucken, wie viel Prozent der Leute haben eigentlich schon Antikörper. Das heißt, wie viel Prozent der Leute hatten denn die Infektion schon? Von wie vielen wussten wir es, weil wir sie getestet haben? Und wenn man dieses Verhältnis bildet, hätte man so eine Dunkelziffer gehabt. Das ist aber teuer und braucht Zeit. Also ich muss die alle zum Test bitten, ja, ich muss die Testergebnisse abwarten und so weiter. Und unser Modell, also Jochen hat es ja sehr schön zusammengefasst, das sagt, ich brauche bitte einfach nur irgendeine Information darüber, wie viele Menschen gibt es in welcher Altersgruppe. Das kriegen wir für jedes Land. Also das ist eine banale Bevölkerungsstatistik, die sofort vorliegt. Dann brauchen wir noch eine kleine Information darüber, über die relative Anzahl an Kontakten. Also auch da hat Jochen gesagt, zum Beispiel sowas wie, 30- bis 40-Jährige haben fünfmal so viel Kontakte wie 70- bis 80-Jährige. Und aus diesen beiden Informationen kriegen wir super schnell und super einfach am Schreibtisch, ohne dass wir raus müssen und irgendjemand testen, eine Prognose für die Dunkelziffer. Und das ist die unglaubliche Stärke des Modells in der Frühphase von so einer Pandemie.
Im Moment wird ja auch viel darüber diskutiert, jetzt sollen alle sich ständig testen und es gibt Selbsttests und so weiter. Und die berücksichtigt aber ihr gar nicht, oder?
Naja, also gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Es gab letztes Jahr schon mal das Problem, das ging auch sehr stark durch die sozialen Medien, dass man jetzt ja nur so viel mehr Infektionszahlen hätte, weil mehr getestet wurde. Das ist zum Teil richtig. Also wenn man mehr testet, hat man auch die Chance, mehr aufzudecken. Aus unserer Perspektive muss man da aber zwei Aspekte im Hinterkopf behalten. Das erste ist, wir berechnen ja ständig die Dunkelziffer. Und dann haben wir zum Beispiel, ich greife jetzt irgendeine Zahl aus der Luft, zu irgendeiner Zahl, als es hieß, es haben sich jetzt insgesamt 100.000 Leute infiziert, haben wir gesagt, es waren aber tatsächlich 350.000. Ne? Also wir haben eine Dunkelziffer von 250.000 Infektionen festgestellt. Als die Tests dann hochgingen, wenn man dann auf die Bevölkerungsschichten geguckt hat, hat man festgestellt, dass in den Infektionszahlen nach Erhöhung der Tests vor allem die mittleren Altersgruppen jetzt stärker als infiziert erkannt worden sind. Das war für uns keine Überraschung, weil wir wussten ja schon, dass die infiziert sind. Das heißt, was da passiert ist, das sind Leute aus dem Dunkelfeld genommen worden und wurden in das Hellfeld gestellt. Also unerklärte Infektionen wurden zu erklärten Infektionen. Wenn man uns dann in der Phase gefragt hat, wie viele Infektionen haben wir denn insgesamt, dann ging das nicht nach oben. Also dann ging das schwach nach oben, ja klar, weil das hat sich ausgebreitet. Aber wir haben gesagt, oder wir konnten sagen, der neuerliche Zuwachs an Infektionen ist nicht einer realen Verbreitung geschuldet, sondern nur einer besseren Aufklärung der tatsächlichen Infektionszahlen. Und was man da ergänzend machen kann, ist, man kann sowas machen wie die Positivrate angucken. Man kann also sagen, wie viel Prozent der getesteten Personen waren denn tatsächlich positiv. Ja? Und das hängt ja auch ein bisschen mit der Teststrategie zusammen. Aber wenn man diese Aspekte im Hinterkopf behält, dann spielt die Anzahl der Tests für die Dunkelziffer zum einen gar keine Rolle, ja, weil man sagt, okay, die Dunkelziffer erhöht sich nicht, sondern, Entschuldigung, die Gesamtzahl erhöht sich nicht, sondern nur die Aufklärungsrate verbessert sich. Und wir monitoren dann eben auch sowas wie die Positivrate, um zu entscheiden, was jetzt denn der tatsächliche Hintergrund von gestiegenen Infektionszahlen ist.
Diese Erkenntnisse, die ihr dadurch gewonnen habt, dass ihr die Schätzung macht, wie habt ihr die denn weiterverbreitet? Könnte ich das irgendwo nochmal nachlesen oder habt ihr irgendwie versucht, das ja an die Medien zu bringen?
Ja, also da gibt es zwei Komplexitätsgrade, in denen wir das sozusagen weitertragen. Das eine ist, Jochen und ich sind jetzt nur zwei von sehr vielen Leuten bei uns am Fraunhofer ITWM, die sich mit der Thematik beschäftigen. Jochen und ich beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema Dunkelziffer. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Ja? Also man hat ja auch noch solche Aspekte wie Impfstrategie und so weiter. Und da ist jetzt immer nur die Dunkelziffer zu ermitteln, ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem Portfolio. Und was Jochen und ich hauptsächlich machen, ist, dass wir das in einem Blog veröffentlichen. So, in so einem Blog, das ist ein Wissenschaftsblog. Das heißt, da fällt schon mal der ein oder andere Fachausdruck. Es ist aber auch eher populärwissenschaftlich erklärt, das heißt relativ einfach gehalten, weswegen wir auch in unsere Blogposts immer irgendwelche Disclaimer reinbauen und sagen, daraus jetzt bitte keine politischen Entscheidungen ableiten, weil es ist ein Blogpost, der insgesamt der Aufklärung dienen soll, aber mehr der Aufklärung der Mechanismen im Hintergrund und weniger der Aufklärung, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass in den größeren Projekten, die am ITWM laufen, auch Simulationszahlen simuliert werden oder der weitere Verlauf simuliert wird. Verschiedene Impfstrategien durchsimuliert werden. Welche Strategie ist die aussichtsreichste? Wann sollte man welche Maßnahme lockern, damit die Inzidenz welchen Wert überschreitet, ja oder nein? Und diese Kommunikation, die findet jetzt nicht in breiter Öffentlichkeit statt, sondern die findet mit Entscheidungsträgern statt. Das heißt, da wird dann hier beraten, ob man in dem Landkreis lockern könnte oder es wird darüber nachgedacht, kann man jetzt unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen irgendein Straßenfest veranstalten, indem man die Buden weit genug auseinanderstellt. Also solche detaillierten Beratungen machen wir dann 1:1 mit den Leuten, mit den Behörden, die beraten werden wollen.
Du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen angesprochen, Sascha. Es geht ja jetzt auch um diese Dinge, wie geht's jetzt weiter? Wir wissen jetzt, wie viele Infizierte wir haben, wie hoch die Sterblichkeit ist. Und jetzt wird ja viel auch von politischen Entscheidern diskutiert, wie könnte eine Öffnung aussehen? Welche Schritte tun wir zuerst? Könnt ihr da, habt ihr dazu Berechnungen gemacht?
Ja, haben wir gemacht. In diesem Fall ist jetzt, dass wir, möchte ich nochmal betonen, nicht exklusiv Jochen und meine Arbeit, sondern da stecken deutlich mehr Anteile von anderen Kollegen drin. Darum kümmern wir uns. Was wir jetzt zuletzt vor allem angeguckt haben, ist weniger die Entscheidung, welche Maßnahme man zuerst lockert, weil natürlich können wir sagen, wir können versuchen zu modellieren, ob jetzt die Restaurants oder die Schulen den größeren Impact haben auf die Infektionszahlen. Das heißt aber nicht, dass das die einzige Entscheidungsgrundlage sein sollte. Also wenn wir jetzt sagen, oh, ihr könnt abwägen, ob ihr jetzt die Restaurants oder die Schulen aufmacht, beides hätte gleich viel Einfluss. Wobei, da muss ich jetzt gleich sagen, das greife ich jetzt aus der Luft. Das ist jetzt kein Rechenergebnis. Ja, also bitte nicht für bare Münze nehmen, diese Aussage. Dann heißt das ja nicht, dass die gesellschaftlichen Konsequenzen die gleichen sind. Ja, also ich jetzt als Familienvater würde sagen, oh, bitte macht zuerst die Schulen wieder auf. Aber aus Sicht der Wirtschaftsvertreter würden die vielleicht sagen, oh, vielleicht doch eher die Restaurants oder die Geschäfte. Und das ist eine Entscheidung, die sollten dann am Ende nicht die Statistiker treffen. Die Statistiker können nur sagen, wir glauben, dass das diesen und jenen Einfluss hätte, aber vor einer konkreten Empfehlung hüten wir uns.
Genau, also das große Problem ist auch, dass viele Simulationen immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Also wir können jetzt, die Bezifferung der einzelnen Maßnahmen ist wahnsinnig schwierig. Also wenn wir da jetzt empirisch drauf gucken, dann können wir irgendwas anfitten und können sagen, ja okay, wir haben jetzt da beobachtet, im letzten Jahr hatte das den und den Effekt. Und dann können wir annehmen, dass dieser Effekt sich dann auch bei erneuten Maßnahmen wieder überträgt. Aber man hat schon so ein bisschen gesehen, dass das hängt teilweise auch stark von der Zeit ab. Also zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit haben wir gesehen, wir hatten diesen Lockdown Light und da haben die Zahlen eine Zeit lang, waren die am stagnieren und plötzlich sind sie wieder angestiegen. Und der Grund dafür kann ganz simpel daran gelegen haben, dass das eben in die Vorweihnachtszeit hineingefallen ist plötzlich und die Leute eben sehr viel stärker mehr Aktivitäten hatten. Also jetzt nicht nur einkaufen, sondern eben auch, man besucht noch diesen und jenen, man erledigt noch dieses und jenes. Und das fällt ja genau in diese Zeit hinein. Und plötzlich sind die Zahlen wieder angestiegen. Und in dem Fall hat man dann gemerkt, aha, okay, da passiert etwas trotz der Maßnahmen, die wir haben. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die Maßnahmen nochmal verstärken. Und das, was ich damit meine, ist, dass diese Modellierung, die wir haben, hängen immer sehr, sehr stark vom Kontext ab. Das heißt, wir können jetzt auch aktuell zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Mutationen reden und dann eben über das aktuelle Ausbreitungsgeschehen, dann können wir jetzt auch nicht sehr exakt vorhersagen, was passieren wird. Also wir können sagen, dass es wahrscheinlich jetzt nochmal sehr, sehr stark anziehen wird. Und also umgangssprachlich kann man schon davon ausgehen, dass die dritte Welle kommen wird. Die interessanteste Frage ist ja aber, wie lange dauert sie? Wie groß wird sie? Ja, und was hat das denn für, letzten Endes für Konsequenzen? Also weil wir jetzt auch schon Teile der Bevölkerung bei den 80-Jährigen durchgeimpft haben, ist die Frage, wie wirkt sich dann eine Inzidenz von 200 jetzt aus? Und das können wir sehr, sehr schwer abschätzen, weil wir momentan auch nicht genau, wir haben keine genauen Zahlen zu den Mutationen. Es gibt diese Berichte vom RKI, die aber nicht wirklich repräsentativ sind. Das heißt, wir können diese Dynamik momentan nur sehr schlecht anfitten und dementsprechend auch nicht so hundertprozentig sagen, was jetzt eben in der nahen Zukunft passiert. Wir können dann auch schlecht sagen, wie sich dann eben die Maßnahmen auswirken werden, weil zum Beispiel viele Maßnahmen gab es ja vor einem Jahr noch gar nicht. Also zum Beispiel die FFP2-Masken, dass die eine hohe Verbreitung hatten, das gab es ja vor 3-4 Monaten noch überhaupt nicht. Und das sind immer so Änderungen in den Rahmenbedingungen, die man versuchen kann zu modellieren und wo man dann auch ein Educated Guess hat und danach sagen kann, ja, seid mal lieber vorsichtig. Aber was das dann eben genau bewirkt und wo es dann genau zu welchen Problemen kommt, das ist wahnsinnig schwierig abzuschätzen.
Ihr könntet jetzt aber keinen Educated Guess abgeben, wann die nächste Welle kommt.
Jein.
Das ist vielleicht ganz kurz, ist das Timing ja sehr gut, weil heute ja Lothar Wieler mehr oder weniger verkündet hat, dass sie schon da ist. Also
die Welle ist auch, wenn man genau hinguckt, sieht man sie auch schon. Das Problem ist, oder die Entscheidung ist jetzt, ob wir den Wellenbrecher rechtzeitig installieren können. Wenn man jetzt nur in die gemeldeten Infektionszahlen guckt, dann hatten die ja jetzt in den letzten Wochen, also wir haben jetzt heute Mitte März, dann hat die in den ersten Tagen vom März haben die so ein bisschen stagniert. Ne? Also wir sind einigermaßen robust unter die 10.000 gekommen, waren auf Basis der täglich gemeldeten Zahlen auch mal in der Größenordnung 5.000. Und jetzt, ich glaube, heute waren es wieder über 10.000. Also das gibt 14.000, genau. So, und jetzt ist die Frage, warum? Warum sind das jetzt 14.000? Sind es 14.000, weil wir einfach mehr testen? Oder sind es 14.000, weil die Mutation Anlauf genommen hat? Und man kann den aktuellen Anstieg sehr, sehr plausibel dadurch erklären, dass die Basisvarianten oder die bekannten Varianten, dass die sich tatsächlich einigermaßen haben abschwächen lassen. Das heißt, die sind ein bisschen gefallen. Gleichzeitig nimmt aber schon seit Tagen und Wochen diese mutante Anlauf. Und wenn man jetzt zwei Kurven übereinander legt, also eine fallende Kurve, wo die Basisvariante zurückgedrückt wird und eine ansteigende Kurve der Mutation, und so exponentielle Kurven sehen am Anfang ja noch nicht so exponentiell aus, ne? Oder sind noch nicht so, so gewaltig. Und wenn man die übereinander legt, dann kommt ungefähr das aktuelle Bild raus. Und jetzt ist eben die entscheidende Frage. Und es ist sehr, sehr plausibel, dass das wirklich so ist, dass diese Mutation gerade Anlauf nimmt. Was wird jetzt passieren? Wird jetzt die Kombination aus dieser Mutation und den Lockerungen, über die wir reden und die wir ja auch teilweise schon umgesetzt haben, wird die schlimmer zuschlagen oder wird sich positiv bemerkbar machen, dass wir jetzt mehr testen, dadurch zwar kurzfristig mehr Infektionszahlen kriegen, aber auch mehr Leute rechtzeitig in Quarantäne schicken und die Impfung. Also welche von beiden Effekten werden jetzt stark genug sein oder stärker sein? Und dann werden wir sehen, ob die Welle, die Anlauf nimmt, ob wir die gebrochen kriegen oder nicht. Und das entscheidet sich in den nächsten 2 bis 3 Wochen.
Nochmal zur Ergänzung. Also Sascha hat da völlig recht. Das ist genau, man sieht das sehr schön, dass man diese beiden Kurven übereinander legen kann. Und jetzt ist das große Problem ist jetzt in der Prognose für die kommenden Wochen ist jetzt, was fittet man da jetzt genau an? Also Exponentialkurven kann man jetzt ganz vereinfacht mit einem Parameter anfitten. Das heißt, man hat eine fallende oder mit 2 Parametern normalerweise. Aber wenn man jetzt so, man kann ein paar Parameter, kann man so ein bisschen festzunehmen, indem man zum Beispiel sagt, das Verhältnis zwischen originaler Variante und Mutationen war zu Beginn ungefähr 5%. Also da gab es mal diesen Bericht vom RKI, der dann gesagt hat, ja, an dem und dem Zeitpunkt haben wir 5% Mutationen gemeldet. Und da kann man das einfach mal als Startpunkt nehmen und kann dann einfach mal was anfitten an die tatsächlichen Meldezahlen und gucken. Und da bekommt man auch plausible Dinge raus. Und jetzt kann man aber mit diesen initialen Parametern, also mit diesem initialen Anteil, kann man jetzt rumspielen. Und da sieht man, dass die Prognosen sich wahnsinnig stark unterscheiden. Also wenn ich das einfach so just for fun mal statistisch simuliere, dann bekomme ich für Mai Prognosen zwischen 150 und 800 der Inzidenz ohne Probleme treffen. Also das kann mehr oder weniger irgendwo dazwischen sein. Und das ist momentan so das Einzige, was ich sagen kann. Das heißt also, die dritte Welle kommt und da habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt, dass wir Lockerungen haben und dass vielleicht auch noch so ein Wettereffekt hineinkommt. Weil die Lockerungen spielen sich dann vielleicht nicht mehr drinnen ab, sondern wieder draußen. Und wir haben noch die Impfung. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie sich das in den kommenden Wochen so richtig entwickeln wird. Und da ist dann halt wirklich die Frage, auch was Sascha gesagt hat, dass wir uns halt überlegen müssen, wie wir diese Welle möglichst frühzeitig eigentlich brechen können. Aber da ist jetzt momentan sehe ich das dann auch so, dass man da so ein bisschen sehr stark sich auf die Selbsttests und auf die Teststruktur eben stürzt und sagt, darüber versuchen wir es. Wobei das auch wieder eine Methode ist, die eben nicht sofort zum Ziel kommt, sondern die ein paar Wochen braucht, weil die am Anfang eben die Infektionszahlen hochtreiben wird. Also wenn wir mehr testen, dann fällt auch wieder mehr auf, weil genau das Ding mit der Dunkelziffer, weil von der Dunkelziffer mehr ins Hellfeld kommt. Und da ist dann halt die Frage, wie schnell das dann diese Maßnahmen dann auch tatsächlich greifen. Und momentan ist ja jetzt nicht wirklich nochmal Rede von einem erneuten Lockdown. Und deswegen glaube ich auch, dass so Maßnahmen, die ganz schnell helfen können, dass die momentan nicht unbedingt in der Hinterhand liegen. Also dass sie jetzt nicht unbedingt mehr oder weniger drauf warten, eingesetzt zu werden.
Was wäre denn sinnvoll zu tun? Alles wieder in den Lockdown schicken?
Ja, das ist jetzt, jetzt kommen wir wieder auf das dünne Eis der Empfehlungen, was man tun sollte. Ich mache es mir jetzt mal einfach und spreche eine Empfehlung für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Also, testet viel, testet regelmäßig, aber nicht, um euch frei zu testen, also nicht, um jetzt zu sagen, oh, mein Test war negativ, jetzt kann ich ja machen, was ich will, sondern um möglichst bei einem positiven Test schnell in Quarantäne zu gehen und als eigene Ausbreitungsquelle gesund auszuscheiden. Ja? Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass, ich formuliere es mal vorsichtig, dass wir noch nicht über allzu viele Lockerungen diskutieren sollten. Ich verstehe das, dass man das jetzt tut, weil die Leute eine Vision brauchen, weil natürlich ganz viele Leute wissen müssen, also das geht von Einzelunternehmern bis zu Veranstaltern, die wollen jetzt wissen, ja, kann ich jetzt meine Veranstaltung beibehalten im August oder muss ich die absagen? Und die Ungeduld verstehe ich. Gleichzeitig glaube ich, dass die Diskussion, dass man die frühestens Ende März führen kann.
Genau, ich will das nochmal unterstützen. Also es ist, ich sehe das exakt so wie Sascha. Also dass man auch nochmal mit den Tests, also möchte ich auch nochmal betonen, dass man sich nicht freitesten kann damit. Und dafür sind die wirklich nicht gedacht, sondern die sind dafür gedacht, dass man so die Kontakte, die man eh eingehen muss oder also unbedingt möchte, dass man die nochmal absichert. Aber da sollte man auch darauf achten, ob man Symptome hat oder nicht oder ob man Kontakt zu infizierten Personen hatte oder nicht. Und wenn das Testergebnis dann negativ ist, dann sollte man auch tatsächlich dann eher so auf die Symptomatik vertrauen. Und wenn man jetzt nicht gerade Heuschnupfen hat beispielsweise. Das heißt also, so sollten die Selbsttests nicht funktionieren. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch wirklich so, dass wir momentan in einer sehr ungünstigen Zeit sind, weil wir haben immer noch relativ hohe Inzidenzen. Und wenn jetzt sich sozusagen so eine Welle anbahnt oder aufbaut, dann kann das auf einem sehr hohen Niveau passieren, was dann wirklich auch entsprechend schlechte Konsequenzen hat, selbst wenn die 80-Jährigen schon relativ weit geimpft sind. Aber dann trifft es eben die Altersgruppe unten drunter, die auch noch sehr anfällig ist für das Zeug. Und also da ist es jetzt momentan wirklich, ja, es ist schwierig, finde ich, jetzt da über große Lockerungen zu reden, auch wenn ich das wirklich jeden verstehen kann, der dann halt sagt, okay, wir möchten halt irgendeine Perspektive haben. Aber dann, wenn wir halt sagen, okay, wir möchten halt in bestimmten Bereichen eine gute Perspektive haben, dann müssen wir halt eigentlich an anderen Bereichen Abstriche machen. Das heißt, was jeder dann für sich tun kann, ist, so blöd das klingt, dass man halt die Kontakte, die man eh hat, und vor allem gerade die im Nahbereich, dass man die absichert. Also sei es durch Tests oder durch Masken. Und ich weiß, das macht niemand gern und daran muss man sich halt auch immer wieder so ein bisschen stoßen, aber dass man auch gerade die Kontakte, die man alltäglich hat, zu Familienmitgliedern außerhalb des Haushalts, zu engen Freunden, zu Nachbarn, dass man die möglichst irgendwie zum Beispiel durch Masken absichert. Das sind so einfache Methoden, wo man da in dem Bereich nochmal mit relativ milden Mitteln etwas absichern kann, sodass man dann vielleicht in anderen Bereichen tatsächlich wieder etwas mehr Perspektive bekommt.
Super. Da habt ihr total den runden Abschluss geschafft, was unsere Zuhörerinnen jetzt mitnehmen können. Vielen Dank für eure Einschätzung und Empfehlungen. Vielen Dank, Jochen und Sascha, dass ihr Gast bei der Datenaffäre wart.
Ja, ja, sehr gerne.
Cool. Sehr gerne.
Das war die Episode »Die Dunkelziffer von Corona berechnen«. Jochen, Sascha und ich sprachen über die Berechnung der Corona-Dunkelziffer und deren Zusammenhang mit der Altersstruktur der Bevölkerung und deren Kontakthäufigkeit. Am spannendsten fand ich, dass sie sagten, die Entscheidung über die Reihenfolge einer Öffnung ist keine statistische Berechnung, sondern eine ethische Abwägung. Den Link zum Blog von Sascha und Jochen findet ihr auf datenaffäre.com und in den Shownotes. Also, testet viel, aber testet euch nicht frei. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.